Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute liest Hermann Schomberg einen weiteren Auszug aus der geistlichen Autobiografie Des Dieners Leben von Heinrich Seuse. Heinrich Seuse ist, neben Meister Eckhart und Johannes Tauler, der dritte große Repräsentant der deutschen Mystik im späten Mittelalter. Seine Lebenszeit wird von 1295 bis 1366 datiert. Vier Hauptschriften sind von Seuse überliefert und werden allgemein als echt anerkannt. Das Büchlein der Wahrheit, das Büchlein der ewigen Weisheit, das Briefbüchlein sowie seine Vita, aus der wir derzeit vorlesen. Sie gilt als die erste geistliche Selbstbiografie deutscher Sprache und sie ist, wie Seuses andere Werke, geprägt vom mittelalterlichen Gedanken der Nachfolge Christi. Große Sprachkraft, aber auch Züge einer erbaulichen Frömmigkeit charakterisieren dieses Werk. Hören Sie noch einmal Hermann Schomberg.
Von dem verlassenen Wege des Kreuzes, den er mit Christus wandelte, als man ihn hinausführte in den Tod. Gott hatte ihn zuerst lange Zeit verwöhnt mit himmlischem Troste, und er war nun ganz lüstern darauf. Was der Gottheit angehörte, das war ihm lustreich. Wenn er aber unseres Herrn Marter betrachten und sich in Nachfolge darein ergeben sollte, so ward es ihm schwer und bitter. Dafür wurde er einstmals von Gott hart gestraft, und es sprach also in ihm: Weißt du nicht, dass ich das Tor bin, durch das alle die wahren Gottesfreunde eindringen müssen, die zur rechten Seligkeit kommen wollen? Du musst den Durchbruch nehmen durch meine leidende Menschheit. Willst du wahrlich zu meiner unverhüllten Gottheit kommen? Der Diener erschrak. Das war ihm ein schweres Wort. Jedoch begann er ihm nachzuleben, wie sehr es ihm auch zuwider war, und fing an zu lernen, was er früher nicht konnte, und ergab sich gelassen darein. So begann er denn alle Nächte nach der Mette an seinem gewohnten Plätzlein, es war im Kapitel, sich in Christo zu versenken und all das mitzuleiden, was sein Herr und sein Gott, Christus, einst gelitten hatte. Er stand auf und ging von Winkel zu Winkel, auf dass alle Trägheit von ihm falle und er munter und wacker in des Leidens Empfindlichkeit ausharre. Er fing es mit ihm beim jüngsten Nachtmahle an und wandelte in seinen Fußstapfen von Stätte zu Stätte, bis er ihn vor Pilatus brachte. Zuletzt nahm er seine Hand, wie er also vor Gericht verurteilt wurde, und ging mit ihm hinaus den verlassenen Weg des Kreuzes, den er vom Richthaus bis unter den Galgen wandelte. Und das Bild war ihm manchmal so gegenwärtig, recht als ob er leiblich an seiner Seite ginge. Er dachte daran, wie damals, als der König David aus seinem Königreiche verstoßen worden war, die frommsten Ritter an seiner Seite mit ihm zogen und ihm als Freunde behilflich waren. Wenn er so unter das Kreuz kam, kniete er nieder und sah mit an, wie sie ihm die Kleider abzogen und seinen Herrn in ihrem Grimme an das Kreuz nagelten. Da nahm er eine Bußübung, nagelte sich mit herzlicher Begierde zu seinem Herrn an das Kreuz und bat ihn, dass seinen Diener weder das Leben noch der Tod, nicht Lust noch Leid je von ihm scheiden mögen. Noch einen anderen innerlichen Kreuzweg hatte er, und der war so: Wenn man das Salve Regina zur Komplett sang, so stellte er in seinem Herzen eine Betrachtung an, als ob die reine Mutter noch zur selben Stunde in mütterlicher Trauer um ihr totes Kind am Grabe ihres lieben Sohnes stehe und dass es nun Zeit sei, sie wieder heimzuführen und dass er sie wieder heimführen sollte. Also machte er in seinem Herzen drei Kniefälle, wobei er sie in Betrachtung wieder heimführte. Den ersten am Grabe, wenn man den Gruß Salve Regina anfing. Da neigte sich seine Seele vor ihr. empfing sie geistig in seine Arme und beklagte ihr zartes Herz, das da zur Stunde so voll Bitterkeit, Schmach und tödlicher Trauer war. Er tröstete sie und erinnerte daran, dass sie darum jetzt auch eine Königin der Würdigkeit, unsere Zuversicht und unsere Süßigkeit sei, wie in dem Gesange steht. Wenn er sie dann bis unter das Tor zu Jerusalem gebracht hatte, trat er am Wege vor sie hin und schaute zu ihr auf, wie sie elendiglich heimging, so blutüberspritzt von dem heißen Blute, das auf sie getropft hatte, das aus den aufgebrochenen Wunden ihres herzgeliebten Kindes niedergeflossen war und wie sie verlassen und all ihres Trostes beraubt war. Und dann empfing er sie wiederum mit einem innerlich herzlichen Kniefall und den Worten: »Aia ergo advocata nostra«, und meinte, sie solle sich doch trösten, da sie nun unser aller würdige Fürsprecherin sei, und bat, sie möge mit der Liebe, die aus ihrem elenden Anblick rede, ihre barmherzigen Augen zu ihm kehren und ihm den werten Sohn nach diesem Elende lieblich zu schauen geben, wie der Ruf des Gebetes begehrt. Aber den dritten inneren Kniefall machte er vor der Türe von St. Annen, ihrer Mutter, Haus, wohin er sie in ihrem Leide führte. Und er dankte ihr und befahl sich in ihre milde und mütterliche Süßigkeit mit den andächtigen Worten: »O Clemens, o Pia, o Dulcis Maria«, und bat sie, dass sie seine elende Seele empfange an seiner jüngsten Hinfahrt und ihr Geleiterin und Beschirmerin sei vor den bösen Feinden durch die himmlischen Tore hinein in die ewige Seligkeit. Von der nützlichen Tugend, die da Schweigen heißt. Der Diener fühlte, wie es ihn in seinem Innersten trieb, zu gutem Frieden seines Herzens zu kommen, und es deuchte ihn, Schweigen könne ihn dabei fördern. Darum hielt er seinen Mund in solcher Hut, dass er 30 Jahre lang sein Schweigen bei Tisch nie brach. Außer einem einzigen Male, als er von einem Kapitel heimfuhr mit vielen Brüdern und sie in dem Schiffe aßen, da brach er es. So oft man ihn zur Pforte rief, befliss er sich dieser vier Dinge. Des ersten, einen jeden Menschen gütig zu empfangen. Zum anderen, es kurz abzumachen. Zum dritten, tröstlich zu entlassen. Zum vierten, unbeschwert wieder hineinzugehen. Von Kasteiung des Leibes. Er hatte in seiner Jugend eine gar lebensfrohe Natur. Als die sich zu fühlen begann und er merkte, dass er mit sich selbst überladen war, war es ihm bitter und schwer. Er versuchte manche List und große Buße, um so den Leib dem Geiste untertänig zu machen. Ein härenes Hemd und eine eiserne Kette trug er, wer weiß wie lange, bis das Blut wie aus dem Brunnen von ihm floss und er es ablegen musste. Er ließ sich heimlich ein härenes Unterkleid machen und in das Unterkleid riemen. Da waren 150 spitze Nägel eingeschlagen, aus Messing und scharf gefeilt, und dieser Nägelspitzen waren alle gegen das Fleisch gekehrt. Er machte das Kleid besonders eng und reihte es vorne zusammen, damit es sich desto näher an den Leib fügte und die spitzigen Nägel in das Fleisch drangen. Auch machte er es nur so lang, dass es ihm bis an das Leibesgrüblein reichte. Darin schlief er des Nachts. Im Sommer, wenn es heiß war und er vom Gehen recht müd und krank geworden war, oder wenn man ihn zur Ader gelassen hatte und er dann so in den Qualen gefangen war und ihn das Ungeziefer peinigte, lag er manchmal, wimmerte und wehklagte in sich hinein und wand sich vor Nöten um und um. Wie ein Wurm, wenn man ihn mit spitzigen Nadeln sticht. Ihm war oft, als läge er in einem Ameisenhaufen, so bedrängte ihn das Ungeziefer. denn hätte er gern geschlafen oder war er manchmal eingeschlafen, so saugten sie und bissen ihn um die Wette. Er sprach manchmal zu Gott aus vollem Herzen: »O weh, zarter Gott, welch ein Sterben ist dies! Wen die Mörder oder starke Tiere töten, der kommt geschwind davon. So aber liege ich hier unter diesem widerwärtigen Ziefer und sterbe und kann doch nicht ganz sterben.« Und doch wurden die Nächte im Winter nimmer so lang, noch der Sommer so heiß, dass er davon abließ. Und damit er in dieser Marter sich desto weniger Linderung verschaffen könne, erdachte er noch etwas. Er band sich ein Stück Gürtel um die Kehle und machte mit Bändern zwei lederne Ringe daran. Da steckte er seine Hände hinein, schloss die Arme so mit zwei Anhängeschlössern ein und legte die Schlüssel vor das Bett auf ein Brett, bis er zur Mette aufstand und sich selber aufschloss. Seine Arme waren so in den Bändern beiderseits an die Kehle emporgespannt und er hatte die Bande so gesichert, dass, wäre auch die Zelle über ihm abgebrannt, er sich selber nicht hätte helfen können. Dies trieb er, bis ihm die Hände und Arme stark zitterig wurden vor dem Ausspannen. Da erdachte er ein anderes. Er ließ sich zwei lederne Handschuhe machen, wie sie die Arbeiter zu tragen pflegen, wenn sie Dornen ausrupfen, und ließ sich von einem Spengler daran messingene, spitzige Stiftlein um und um machen. Und diese Handschuhe legte er des Nachts an. Er tat das, damit ihn die Stifte in den Leib stechen, wenn er im Schlafe das härene Unterkleid von sich werfen oder sonst wie gegen die nagende Pein, die ihm das Ungeziefer antat, sich selbst helfen wollte. Und das geschah auch. Diese marternde Übung trieb er wohl 16 Jahre. Als dann seine Adern und seine Natur erkaltet und verwüstet waren, erschien in einem Gesichte am Pfingsttage ein himmlisches Gesinde und verkündete ihm, Gott wolle es nicht länger von ihm haben. Da ließ er davon ab und warf alles in ein fließendes Wasser. Von dem scharfen Kreuz, das er auf seinem Rücken trug. Mehr als zu allen anderen Übungen zog es ihn dazu, auf seinem Leibe ein Zeichen fühlbaren Mitleids mit dem peinvollen Leiden seines gekreuzigten Herrn zu tragen. Also machte er sich selber ein hölzernes Kreuz. Das war in der Länge wie eines Mannes Spanne und hatte dazu seine entsprechende Breite. Schlug 30 eiserne Nägel hinein, in besonderer Verehrung für all seine Wunden und seine 5 Liebeszeichen. Dies Kreuz spannte er auf seinen bloßen Rücken zwischen die Schultern auf das Fleisch und trug es Tag und Nacht stetiglich 8 Jahre lang, dem gekreuzigten Herrn zu ehren. Als er dies Kreuz erstmals auf den bloßen Rücken gespannt hatte, erschrak seine menschliche Natur darob und meinte, er könne ja auch einen Mittelweg gehen in seinem Leiden. So nahm er es ab und bog die scharfen Nägel ein klein wenig um an einem Steine. Diese unmännliche Zagheit gereute ihn bald, und er machte sie alle wieder mit einer Feile spitzig und scharf und nahm das Kreuz wieder auf sich. Es riefelte ihm den Rücken, da wo die Knochen waren, und machte ihn blutig und versehrt. Wo er saß oder stand, war ihm, als liege eine Igelhaut auf ihm. Wenn ihn jemand unverhofft anrührte oder an sein Gewand stieß, versehrte es ihn. Damit ihm dies peinvolle Kreuz desto erträglicher sei, grub er hinten auf das Kreuz den lieben Namen I.H.S. Mit diesem Kreuze nahm er lange Zeit alle Tage 2 Übungen in der Weise. Er schlug mit der Faust hinten auf das Kreuz. Da drangen die Nägel in das Fleisch und staken darin, dass er sie mit dem Gewande herauszerren musste. Die Schläge auf das Kreuz tat er so im Verborgenen, dass es wohl niemand inne werden konnte. Er hatte sich zu einer Zeit schlecht bewacht, also dass er 2 Jungfrauenhände, während sie öffentlich vor der Gemeinde bei ihm saßen, in seine Hände nahm, ohne alle bösen Hintergedanken. Diese Unwachsamkeit gereute ihn bald, und er meinte, die ungeziemende Lust müsse gebüßt werden. Als er die Jungfrauen verlassen hatte und in seine Kapelle, seine stille Liebesstätte kam, schlug er sich um dieser Missetat willen auf das Kreuz, dass ihm die spitzigen Nägel im Rücken stecken blieben. Auch tat er sich selbst wegen dieser Missetat in den Bann und wollte sich nicht erlauben, nach der Mette in das Kapitel an die gewohnte Stätte seines Gebetes zu dem reinen himmlischen Gesinde zu gehen, das ihm eben da in seinen Betrachtungen sonst gegenwärtig war. Als er danach einmal jene Missetat völlig sühnen wollte, wagte er sich gar zaghaft hinein, fiel dem Richter zu Füßen und nahm vor ihm eine Übung mit dem Kreuze, trat dann vor jeden Heiligen ringsum an beiden Wänden der Kirche und nahm 30 Übungen, dass ihm das Blut den Rücken hinabrann. Und also büßte er gar bitter die Lust, die er wieder die Ordnung gehabt hatte. Am St. Clemens-Tag, wo der Winter anfängt, legte er einstmals eine Lebensbeichte ab. Und als es dämmerig ward, schloss er sich in seine Zelle ein und zog sich nackt aus bis auf das härene Unterkleid, nahm seine Geißel hervor mit den spitzigen Dornen und schlug sich über den Leib, um die Arme und die Beine, dass das Blut von oben niederrann, wie wenn man einen schröpft. Es war besonders ein krummer Stift an der Geißel. Der war wie ein Häklein gestaltet. Was der vom Fleische ergriff, das zerrte er weg. Damit schlug er sich so fest, dass ihm die Geißel in 3 Stücke zersprang und ihm ein Stück in der Hand blieb und die Spitzen um die Wände fuhren. Als er so blutig dastand, fast wie der geliebte Christus, da man ihn grimmig geißelte, kamen ihm vor Erbarmen über sich selbst so recht herzliche Tränen. Und er kniete nieder, nackend und blutig in dem Froste, und bat Gott, dass er seine Sünde vor seinen milden Augen tilge. Von seinem Lager. In jenen Zeiten fand er irgendwo eine alte weggeworfene Türe. Die legte er in seiner Zelle auf seine Bettstatt und lag darauf ohne alles Bettzeug. Zu seiner Bequemlichkeit hatte er sich ein ganz dünnes Mettlein aus Rohr gemacht. Das legte er auf die Türe, doch reichte es ihm nur bis an die Knie. Unter sein Haupt legte er als Kissen ein Säcklein voll Erbsenstroh und darauf ein ganz kleines Kisselein. Er hatte keinen Faden von Bettzeug. Und wie er tagsüber ging, also lag er des Nachts, nur dass er gerade die Schuhe auszog und einen dicken Mantel über sich warf. Also bettete er sich ein jämmerliches Lager, denn das harte Erbsenstroh lag ihm klumpig unter dem Haupte. Es stach ihn das Kreuz mit den scharfen Nägeln in den Rücken. Er hatte geschlossene Bande an den Armen und das härene Unterkleid um die Hüften. Dann war der Mantel schwer und die Türe hart. Im Winter geschah ihm vom Frost gar weh. Denn wenn er im Schlafe die Füße wie gewohnt strecken wollte, kamen sie nackt auf die Türe zu liegen und erfroren ihm. Wenn er sie dann aber an sich unter den Mantel zog und so ungestreckt hielt, wurde ihm das Blut wütend in den Beinen. Das tat ihm sehr weh. In die Füße bekam er so Reißen und Krämpfe und die Beine schwollen ihm an, als sollte er wassersüchtig werden. Die Knie waren blutig und versehrt, die Hüften voller Kratzer von dem härenen Unterkleid, der Rücken war von dem Kreuze verwundet, der Leib war verödet durch maßlose Marter, der Mund dürr von durstiger Not, die Hände zittrig von Kraftlosigkeit. Auf dieser Türe blieb er wohl 8 Jahre mit seinen gewöhnlichen Banden liegen. Dabei hatte er wohl 25 Jahre lang die Gewohnheit, dass er nach der Komplett im Winter, wenn er im Konvent war, nicht in eine Stube und nicht zu des Konventes Ofen kam, sich zu wärmen, und wenn es auch noch so kalt war. Es sei denn, dass andere Ursachen es fügten. Zur selben Zeit mied er alle Bäder, Wasserbad und Schwitzbad, zum Ungemach seines wollüstigen Leibes. Lange Zeit aß er Sommer und Winter nur einmal am Tage und an Fasttagen nicht nur kein Fleisch, sondern auch keinen Fisch und keine Eier. Eine gute Zeit hindurch übte er sich in solcher Armut, dass er keinen Pfennig empfangen noch in die Hand nehmen wollte, weder mit noch ohne Erlaubnis. Wer weiß, wie lange sah er so sehr auf Lauterkeit, dass er sich nirgendwo am Leibe als nur an Händen und Füßen kratzen und berühren wollte. Wie er sich den Trank am Munde abbrach. Er fing einst die wehtuende Übung an, dass er sich nur ein ganz kleines Maß von Getränk erlaubte. Und damit er desto weniger über dieses Maß hinausgehen könne, daheim oder draußen, verschaffte er sich ein Krüglein vom gleichen Ausmaße und trug es bei sich, wenn er ausging. Bei großem Durste gestattete er sich nur ein Kühlen des dürren Mundes, wie wenn man einen Fieberkranken in seiner Hitze labt. Lange Zeit trank er keinen Tropfen Wein, außer am Ostertage, dem hohen Tage zu Ehren. Wenn er manchmal so durstig war und in seiner Strenge den Durst weder mit Wasser noch mit Wein löschen wollte und dann recht jämmerlich zu Gott aufsah, wurde ihm von Gott innerlich also geantwortet: Betrachte du, wie ich durstig in Todesnot dahing und mich mit einem Tröpflein Essig und Galle begnügte. Und es waren doch alle kühlen Brunnen des Erdreichs mein Eigen. Es geschah einst vor Weihnachten, dass er sich den Tag hindurch allen Trank entzog, so übel ihn auch dürstete. Nur des Morgens bei Tisch gestattete er sich ein Tröpflein, aber dann dürstete ihn nicht. Wenn es aber zu Nachten begann, dürstete ihn so heiß, dass seine ganze Natur nach einem Schluck Wasser rang. Doch er zwang alles nieder mit manch bitteren Schmerzen. Der Mund wurde ihm innen und außen so dürr wie einem Kranken, der an der Pest da niederliegt. Es wurde ihm die Zunge schrundig, dass sie danach mehr als ein Jahr lang nicht verheilen konnte. Wenn er bei der Komplett so durstig dastand und man das Weihwasser nach Gewohnheit herumgab, tat er mit Begierde den dürren Mund auf und gähnte weit dem Sprengwedel entgegen, in der Hoffnung, es möchte ihm ein kleines Tröpflein Wasser auf seine dürre Zunge fallen, dass sie davon doch ein wenig gekühlt würde. Wenn er dann bei der Kollation oder mittags bei Tisch trotz seines Durstes den Wein wegschob, hob er manchmal seine Augen auf und sprach: O weh, himmlischer Vater, nimm hin als Opfer meines Herzblutes diesen kühlen Trank und tränke dein Kind damit in dem Durste, in dem es lechzend am Kreuze in Todesnot hing. Manchmal neigte er sich in seinem großen Durst über den Brunnen, sah das klingende Wasser an in dem Zinnkesselein und blickte dann auf zu Gott mit herzlichem Seufzen. Manchmal, wenn es ihn so recht überwand, sprach er tief aus Herzensgrund: O weh, ewiges Gut, über deine verborgenen Gerichte, dass mir der breite Bodensee so nah ist und der lautere Rhein rings mich umfließt und dass mir ein einziger Trunk Wasser so teuer ist. Welch ein Jammer ist das! Dies zog sich hin bis auf die Zeit, wo man das Evangelium liest, wie unser Herr Wasser in Wein verwandelte. Da saß er denselben Sonntagabends mit Jammer bei Tisch, denn ihm schmeckte das Essen nicht bei dem großen Durste. Als man den Tischsegen gelesen, eilte er geschwind in seine Kapelle, denn er konnte sich vor der Übergewalt des Leidens nicht mehr halten. Und die Qual brach aus ihm hervor und floss in bitteren Tränen dahin. Da war ihm in seinem Innersten, als spräche ich weiß nicht was in seiner Seele: Hab guten Mut, Gott will dich bald erfreuen und trösten. Nicht weine, tapferer Ritter, gehab dich wohl. Diese Worte erfreuten sein Herz, wer weiß wie, dass er aufhörte und nicht mehr recht weinen mochte, aber auch vor Schmerzen nicht recht fröhlich sein konnte. Doch während ihm die Tränen herabfielen, zwang ihn etwas Innerliches zu lachen, in Erwartung eines künftigen göttlichen Abenteuers, das ihm bald von Gott werden sollte. Und es geschah denn auch kurz danach, dass in einem Gesichte eine himmlische Frauengestalt vor ihm stand und zu ihm sprach: Ich bin es, die Mutter. Und da dich so heiß dürstet, will ich aus Erbarmen dich tränken. Da sprach er ganz schüchtern zu ihr: Ach, reine Frau, du hast doch nichts in der Hand, womit du mich tränken könntest. Da antwortete sie und sprach: Ich will dich mit dem heilbringenden Tranke tränken, der von meinem Herzen fließt. Da erschrak er, dass er nicht antworten konnte, weil er sich für dessen unwürdig erkannte. Darauf sprach sie gar gütig zu ihm: Weil sich der himmlische Hort Jesus so lieblich in dein Herz gesenkt und es dein dürrer Mund so sauer erstritten hat, soll es dir zu besonderem Troste von mir gewährt werden. Es ist nicht ein leiblicher Trank, es ist ein heilbringender, geistlicher Trank wahrer Lauterkeit. Also ließ er es geschehen und dachte bei sich: Nun kannst du einmal recht genug trinken und deinen großen Durst wohl löschen. Als er vom himmlischen Tranke wohl getrunken hatte, blieb ihm etwas im Munde wie ein ganz kleines, weiches Knöllchen. Das war weiß wie einst das Himmelsbrot der Juden. Das behielt er, wer weiß, wie lange im Munde, als ein Zeugnis der Wahrheit. Kurz zuvor war er über Feld gegangen, und auf einem schmalen Stege war ihm eine arme, ehrbare Frau entgegengekommen. Als diese Frau ihm nahte, wich er vor ihr vom trockenen Wege ab, trat daneben in die Nässe und ließ sie vorbeigehen. Die Frau wandte sich um und sprach: Lieber Herr, was meinet ihr damit, dass ihr, ehrbarer Herr und Priester, mir, armen Frau, so demütiglich ausweicht, während doch ich vielmehr euch hätte ausweichen sollen? Da sprach er: Ei, liebe Frau, meine Gewohnheit ist, dass ich allen Frauen gerne Anstand und Ehre erweise, aus Liebe zur zarten Gottesmutter vom Himmelreich. Sie hob ihre Augen und ihre Hände gen Himmel und sprach: Nun bitte ich dieselbe ehrwürdige Frau, dass ihr von dieser Welt nimmer scheidet, es sei euch denn zuvor eine besondere Gnade von ihr gewährt, die ihr in uns Frauen allen ehret. Er sprach: Dazu helfe mir die reine Frau vom Himmelreich. Als der Diener dies strenge Leben der Abtötung seines äußeren Menschen, das hiervor zum Teil beschrieben ist, von seinem 18. bis auf sein 40. Jahr geführt hatte und seine ganze Natur so verwüstet war, dass nichts mehr darauf folgen konnte als sterben oder aber von derlei Übungen lassen, da ließ er davon ab. Und Gott zeigte ihm, dass diese Strenge und diese Abtötungen allesamt nichts anderes als ein guter Anfang und ein Durchbrechen seines ungebrochenen Menschen gewesen seien, und meinte, er müsse noch auf einem anderen Wege für was gedrängt werden, wenn er je sein Heil gründen wolle.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hermann Schomberg las einen weiteren Auszug aus der geistlichen Autobiografie des Dieners Leben von Heinrich Seuse. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen am Karfreitag findet keine Lesung statt. Am kommenden Ostermontag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie 2 biblische Geschichten von der Passion Jesu Christi, nacherzählt von Johann Peter Hebel, gelesen von Walter Bäumer.
NDR Kultur. Play Jazz.
Krzysztof Penderecki auf Jazz. Geht das überhaupt? Ja klar. NDR Big Band Chefdirigent Gail Lisney hat sich in die Partituren des Polen vertieft und dort zutage gefördert, was ihm Inspiration zur Weiterverarbeitung war. Morgen jährt sich der Todestag eines bedeutenden Komponisten der Gegenwart zum vierten Mal und in dieser Big Band-Sendung hören wir heute die NDR Big Band mit Werken über Werke von Krzysztof Penderecki. Dazu begrüßt sie Henry Altmann.